Shalu Maharaj auch noch hören zu dem Thema. Heute Abend möchte ich auch ganz kurz ankündigen, was wir heute Abend erwarten können. Wir werden um 19 Uhr die Abendartig zu unseren Babys machen und um 19.30 Uhr circa. Es wird also in diesem zeitlichen Rahmen wohl bleiben. Ein bisschen länger könnte ich mir auch vorstellen, aber danach werden wir dann die Dia zeigen von der Himalaya-Reise. Nun weiß ich, dass ich schon einmal in der Schweiz oder sogar zweimal beim letzten Besuch Dias gezeigt habe vom Himalaya, von der letzten Reise. Aber die wir heute sehen, sind nicht identisch damit. Wir haben das durch Geschlecht Mercy erweitern können und ich glaube, es ist sehr schön, wenn ich euch so ein bisschen entführen kann in dieses, ja, in dieses Gebiet, von dem Krishna sagt, dass er eigentlich die Himalaya sind. Von allen unbeweglichen Dingen, sagt er, bin ich die Himalaya. Aber vorher werden wir noch einmal mit der Srishti Katha Bhajan Band ein bisschen ein Bhajan bringen. Ich möchte heute ein bisschen über zwei Themen sprechen. Zunächst einmal möchte ich über den Nektar der transzendentalen Buchverteilung sprechen. Dann möchte ich noch über was anderes sprechen, was zunächst einmal ein Geheimnis bleiben muss, aus bestimmten organisationstechnischen Gründen. Ich möchte zunächst einmal gerne darüber sprechen, was Srila Prabhupadas Bücher auslösen, und euch zwei ganz verschiedene Leser von Srila Prabhupadas Büchern vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass es nicht möglich ist, zwei verschiedene Leser oder unterschiedlichere Leser zu benennen. Mein erster ist ein Yogi, der die mystischen Kräfte kennt, die man braucht, um im Hochgebirge des Himalayas im ewigen Schnee zu überleben, wenn man nur eine kleine Decke hat als seinen eigenen Besitz. Die müssen sich warm halten durch Atemübungen, die in den mystischen Bereich hineingehen. Und mein zweiter Leser von Prabhupadas Buch, hier ist Herr Holger Stamm, ein Pädagoge in Preetz, in Norddeutschland, der voll und ganz im westlichen Leben drin steht und das Bhagavatam von Prabhupada erhalten hat. Ich möchte gerne an diesen beiden Beispielen zeigen, was für eine Wirkung Prabhupadas Bücher bei ganz unterschiedlichen Menschen hinterlassen. Dann möchte ich versuchen, kurz diese Magie von Prabhupadas Büchern aus den Schriften mit ein paar Lesebeispielen zu untermauern. Und dann möchte ich ganz gerne über mein kleines Geheimnis sprechen. Zunächst einmal möchte ich euch aber von einem Erlebnis im Himalaya sprechen, was wir ein bisschen später auch im Dia-Vortrag sehen können. Srishti Katha und ich waren in einer Höhle untergebracht, in dem Hochgebirgstal des Tapovans, ein wunderschönes Gebiet, gleich bei dem bei einem ganz hohen Himalaya-Riesen, ein 7000er, dem Shiva-Link. Und wir hatten uns unsere Sachen dort abgestellt in der Höhle und waren dann noch ein bisschen am Spätnachmittag losgegangen, um ein bisschen in der Gebirgsgegend zu gehen und zu sehen, was Krishna an diesem Nachmittag für uns für ein spirituelles Erlebnis bereitgestellt hat. Und das hat sich danach eingestellt, davon später in der Diashow. Als wir dann zurückkamen zu unserer Höhle, sahen wir dort drei Yogis. Der eine las aus dem Ramayana vor bei Kerzenschein, und die beiden anderen, Tamal Bihari und Narayan, waren damit beschäftigt, aus so Mehl mit den Händen dickere Chapatis herzustellen. Der eine rollte diese oder klatschte diese und der andere röstete sie über dem Feuer. Und sie hörten dabei ganz begeistert zu, wie der eine das Ramayana vorsang und sagten dann, ha, um die Punkte zu unterstützen. Die waren also ganz im Katar drin, im Hören über Ramas Aktivitäten. Später dann haben wir Kirtan gemacht. Mal hat ein Yogi mit rauer, kehliger Stimme vorgesungen und dann ein anderes Mal haben wir auch Kirtan geliedet und wir hatten so einen schönen spirituellen Satsang gehabt, einen Abend voller spiritueller gegenseitiger Ermutigung im spirituellen Leben. Nur irgendwie wurden wir dann sehr, also es floss viel Zuneigung und wir waren ja alles Vaishnavas, die zwar der eine verehrte Rama und so weiter, aber wir waren alle Vaishnavas, Verehrer des höchsten persönlichen Gottes. Und am Ende wollte ich wissen, was dieser eine Yogi für ein Leben führt. Und er hat mir ein bisschen das Leben erklärt. Er lebt in einer Höhle aus Eis bei dem Kailashberg, nicht dem in Tibet, es gibt auch einen in Indien, das immer Eis und Schnee. Er heißt Tamal Bihari. Und der Grund, weswegen er sich dort zurückgezogen hat, ist, um ganz, ganz ausschließliche Ruhe zu haben für seine Meditation im Krishna-Bewusstsein. Er meditiert über Krishna von morgens bis abends, da gibt es bestimmte Unterweisungen und Techniken zu und so weiter. Er kocht nur einmal am Tag, einmal in der Woche einen großen Topf und nimmt sich dann täglich die Portion, die er für den Tag braucht, dort heraus, denn den Topf stellt er ab im ewigen Kühlschrank, dem Berg Kailash. Nicht? Also wirklich sehr entsagt. So am Ende wollte ich denn, wie man das so unter Devotees macht, mal fragen, wer ist denn dein spiritueller Meister? Und da kramte er mit einer bedeutungsschweren Miene in seinem Bündel herum, ein kleines Bündel, und pulte und zog dann aus dem Bündel heraus ein kleines Taschenbuch in Bengali und auf der Rückseite sah man Prabhupada, wie er mit den Devotees am Strand von Los Angeles herumging. Er sagte, Prabhupada ist mein spiritueller Meister. Und ich war natürlich mitten im Himalaya mal einzutreffen, der Prabhupada als spiritueller Meister sieht. Das ist nicht so aller Alltag, viele davon haben verschiedene zurückgezogene Babajis, andere Yogis und so weiter. Aber ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, ehrlich gesagt, dass dieser Yogi Prabhupada als spiritueller Meister hat. Denn die meisten Prabhupada-Schüler leben nicht im Himalaya und kochen nicht einmal am Tag, einmal in der Woche einen großen Topf, sondern leben ein ganz anderes Leben, nicht? Im Westen. Und es hat mich jetzt doch, wie man in Schweizerdeutsch sagt, Wunder genommen. Es hat mich Wunder genommen. Nicht? Wie kommt der dazu, Prabhupada als spirituellen Meister zu akzeptieren? Und ich habe ihn dann gefragt, weil ich, es war ein bisschen ungewöhnlich. Und er sagte dann, das, was bei Prabhupada am besten herauskommt, ist dieses Sharanagati, dieses absolute Vertrauen in Krishna und das absolute Zuflucht suchen bei Krishna. Das ist spirituelles Leben. Das spricht mich an. Deswegen ist Prabhupada mein Guru. Ich habe zwar einen einweihenden Spiritual, einen Diksha-Guru in Vrindavan, nicht, aber Prabhupada ist mein Main, ist der Hauptguru, nicht der Shiksha-Guru, der Unterweisende. Es kommt manchmal in der Tradition vor, dass der Shiksha-Guru sogar noch für den Schüler, der geführt wird, eine noch wichtigere Rolle einnimmt als den Diksha-Guru. Das ist sehr, sehr selten, aber es kommt doch vor. Prabhupada ist Main. Gut. Mein anderes Beispiel ist Holger Stamm aus Preetz. Preetz ist in Norddeutschland. Die deutschen Devotees mögen es nicht alle kennen. Kennst du Preetz? Hast du schon mal verteilt? Beim Eutiner See? Auch nicht. Da bin ich groß geworden in der Gegend. Schöne Eutiner Seen sind da. super nordisch. Nicht? Der Holger gibt dort einen Unterricht bei für verschiedene Kinder, sie sind Behinderte, und es ist recht anstrengend manchmal, alle Kinder so zum Lernen zu bewegen und für eine Ruhe im Unterrichtssaal zu haben, zu gehen. Holger kommt aus der christlichen Tradition und war im Sommer auf einer Wallfahrtreise zu den verschiedenen Heiligtümern in Südengland und auch Irland unterwegs und hatte irgendwie ein Bhagavatam, einige Volumen des Ausgaben des Bhagavatams gehabt. Nun, und irgendwie war dann auf einmal der Zeitpunkt reif und er hat angefangen, diese Bhagavatams zu lesen. Und hier ist jetzt Holgers Brief. Ich würde am liebsten direkt aus ihm vorlesen, aber ich erinnere ihn ziemlich gut. Ich habe ihn zweimal gelesen. Ich habe diese Bücher längere Zeit nicht beachtet, also ich hatte so viel zu tun, und seit einem Monat habe ich angefangen, im Bhagavatam zu lesen. Und es ist mit mir etwas geschehen, was ich mir nicht erklären kann. Jede Minute versuche ich in meinem Beruf herauszubekommen. Ich mache Anstellungen, schneller zu unterrichten, ich mache meine Pflichten, erledige sie schneller, dass ich das Bhagavatam lesen kann. Über den Tag verteilt habe ich mehrere Male eine halbe Stunde Zeit rausgewirtschaftet mit dem Zeitmanagement, und ich muss immer am Bhagavatam bleiben. Ich mache meinen Unterricht, ich mache meine Pflichten so gut wie es geht, und dann verlasse ich das den Unterrichtsraum und meine Pflichten und gehe schnell in mein Kämmerchen zurück und lese. Manchmal schaffe ich es nur für 17 Minuten, manchmal nur für 8 Minuten. Aber wenn immer ich im Bhagavatam lese, das spricht mich unglaublich an. Ich bin wie elektrisiert und kann gar nicht wieder warten, zurück zum Bhagavatam zu kommen. Das waren zwei Beispiele dafür, wie ganz unterschiedliche Menschen, Tamal Bihari in den Eishöhlen des Himalayas und Holger Stamm am Prezersee, angesprochen werden durch Prabhupads Bücher. Nun macht man sich fragen, woran liegt das? Woran liegt diese elektrisierende Wirkung von Prabhupads Büchern? Und ich möchte das jetzt gar nicht mal theoretisch behandeln, sondern möchte euch gerne ein paar Leseproben vorlesen aus Prabhupads Büchern, sodass ihr selber sehen könnt, ob das bei euch auch was auslöst. Nicht? Es ist ja wichtig, wir müssen diese Dinge erfahren, wir wollen nicht immer nur theoretisieren, sondern wir wollen jetzt mal hören, ob es uns auch anspricht. Ich habe erstmal einfach nur eine Versübersetzung von Prabhupada vorgelesen, was irgendwie auch Prabhupadas Anliegen als Übersetzer von spirituellen Büchern wiedergibt. Hare Krishna, hier kommen Sadananda und Ananga Manjari, herzlich willkommen. Haribol. Schön, euch zu sehen. Prabhupada hatte es als seine Lebensaufgabe angesehen, das Bhagavatam zu übersetzen und zu präsentieren. Und ich glaube, ein Grund kommt sehr gut aus diesem heraus, wenn wir den zweiten Kanto, erstes Kapitel, Text 10 heraus aufschlagen. Eben dieses Srimad Bhagavatam werde ich dir vortragen, weil du der aufrichtigste Geweihte Sri Krishnas bist. Wer das Srimad Bhagavatam mit voller Aufmerksamkeit und Achtung hört, entwickelt unerschütterlichen Glauben an den höchsten Herrn, der Befreiung gewährt. Hier wird gesagt, was passiert, wenn man das Bhagavatam hört? Man entwickelt unerschütterlichen oder unverbrüchlichen Glauben an den höchsten Herrn und wird befreit vom materiellen Dasein. Das ist also eine Shastra, die eine Kraft in sich birgt, zu befreien. Und jetzt möchte ich mal euch etwas aus Prabhupads Kommentaren vorstellen. Ein Kommentar, der diese Kraft hat, das Herz zu erreichen und einzutransformieren. Prabhupada beschreibt so ein bisschen den Zustand im materiellen Leben. Solange sich ein Lebewesen in der dunklen materiellen Welt aufhält, führt es ein bedingtes Leben, doch sobald es den spirituellen Himmel erreicht, indem es den falschen, verzerrten Baum der materiellen Welt fällt, ist es befreit. Prabhupada macht ein Bild, baut ein Bild vor unseren Augen auf. Die materielle Welt ist wie ein gespiegelter Baum in einem See und man soll ein Schwert nehmen und es fällen. Man sollte das Schwert der Loslösung nehmen und aus dieser materiellen Verstrickung herauskommt. Das ist jetzt Prabhupads philosophischer Punkt. Und jetzt werdet ihr Prabhupads hier nie merken. Prabhupad springt plötzlich von der distanzierten philosophischen Präsentation auf eine ganz andere Ebene, nämlich auf eine Ebene, wo er uns spirituell aufenergetisiert. Man sieht ihn praktisch, wie er sein Mikrofon hebt und die bedingten Seelen anschaut und sieht, dass die ein bisschen trübsinnig sind, ein bisschen langsam in der spirituellen Entwicklung. Und jetzt donnert Prabhupada los. Man sollte von dieser Information fasziniert sein. Man sollte den Wunsch entwickeln, sich zu dieser ewigen Welt zu erheben und sich aus der falschen Spiegelung der Realität zu befreien. Für einen Menschen, der zu sehr an der materiellen Welt haftet, ist es sehr schwer, diese Anhaftung zu durchtrennen. Doch wenn er sich dem Krishna-Bewusstsein zuwendet, besteht für ihn die Möglichkeit, sich allmählich zu lösen. Man muss Gemeinschaft mit Gottgeweihten haben, das heißt, mit Menschen, die Krishna bewusst sind. Versteht ihr? Hier hat Prabhupada einen philosophischen Punkt gemacht und plötzlich nimmt er einen Hammer, einen energetischen Hammer und bringt den Punkt in das Bewusstsein. Jeder, der solchen Text liest, der denkt, man sollte fasziniert sein. Jetzt muss ich mal hier genauer lesen, hier geht es um Faszination. Man sollte den Wunsch entwickeln, sich zu dieser ewigen Welt zu erheben. Ja, warum nicht? Ist ja gut, ewige Welt. Was war das mit ewiger Welt? Hier, doch sobald es den spirituellen Himmel erreicht, super, spiritueller Himmel. Also, jetzt wird mir ein bisschen heiß hier. Ich fühle so einen Enthusiasmus. Nicht? So geht der Leser dann los, nicht? Und sagt, für einen Menschen, der zu sehr an der materiellen Welt haftet, oh, das bin ich, ist es sehr schwer, diese Anhaftung zu durchtrennen. Stimmt, er hat so recht, er spricht mir aus dem Herzen. Ich habe schon so lange versucht, das Rauchen aufzugeben und meine blödsinnigen Anhaftungen an schnelle Autos. Man soll es also durchtrennen. Aber wie macht man das denn? Ach, hier steht die Antwort. Man muss Gemeinschaft mit Gottgeweihten haben. Das heißt, mit Menschen, die Krishna bewusst sind. Man sollte eine Gesellschaft ausfindig machen, die sich dem Krishna-Bewusstsein widmet und lernen, wie man hingebungsvollen Dienst ausführt. Eine Gesellschaft ausfindig machen. Sind die Adressen drin, Mensch, für diese Zwecke? Und der Leser ist plötzlich nicht mehr der langsame Leser, der so, ja, sich esoterisch mal interessiert für indische Philosophie. Plötzlich ist da eine Hand aus dem Buch herausgekommen. Man sollte von dieser Information fasziniert sein. Schlägt auf, hier steht's, Hare Krishna Tempel, Bergstraße 54, CH, was ist denn das? Zürich, Zürich Landkarte, richtig, Schweiz, nicht? Und so weiter. Nicht so? Das ist Prabhupads Genie. Hier spricht Prabhupada also jemanden an, ne, und sagt ihm das, was Prabhupads Größe ist. Die spirituelle Wissen ist nicht für Ohrensessel-Spekulanten bestimmt, sondern für solche, die ernsthaft darin interessiert sind, Charakter heranzubilden. So beschreibt Prabhupada das. Seht ihr diesen Unterschied zu einer gewöhnlichen Präsentation? Jetzt möchte ich euch eine Stelle vorlesen aus Srila Prabhupads Büchern, die sich mit einer ganz wichtigen Eigenschaft beschäftigt, die sehr oft Devotis anspricht. Prabhupada spricht über Entschlossenheit im spirituellen Leben. Und hier fühlt sich nicht nur der Leser angesprochen, der sich, sagen wir mal, so allgemein für spirituelles Wissen interessiert, sondern hier fühlt sich auch der Devoti mit eingenommen in Prabhupads Präsentation. Wenn man den Vorgang des Bhakti-Yoga mit voller Begeisterung, ich möchte euch sagen, wo ich das vorlese, weil manche Devotees interessiert sind an den Zitaten, das war eben mit der Faszination, 15. Kapitel, Text 6, und jetzt lesen wir über Entschlossenheit, 6. Kapitel, Text 24. Wenn man den Vorgang des Bhakti-Yoga mit voller Begeisterung, Ausdauer und Entschlossenheit ausführt, drei Eigenschaften, Begeisterung, Ausdauer und Entschlossenheit ausführt, den vorgeschriebenen Pflichten in der Gemeinschaft von Gott geweihten folgt und ausschließlich in Tugend handelt, ist einem der Erfolg gewiss. Und jetzt etwas, was so die Devotees wie mich sehr begeistern, die in, und viele von euch auch, die so in Bildern denken. Was Entschlossenheit betrifft, so sollte man dem Beispiel des Sperlingsweibchens folgen, das seine Eier in den Wellen des Ozeans verlor. Ein Beispiel vom Sperlingsweibchen, was seine Eier in den Wellen des Ozeans verlor. Das will ich jetzt wissen, dem will ich jetzt nachgehen. Entschlossenheit, was hat denn das jetzt mit dem Sperlingsweibchen? Also, ein Sperlingsweibchen hatte seine Eier ja an das Ufer des Ozeans gelegt, aber der große Ozean trug die Eier auf seinen Wellen davon. Der kleine Vogel war sehr aufgeregt und bat den Ozean, die Eier zurückzugeben. Der Ozean jedoch beachtete ihn nicht einmal. Darauf entschloss sich der Sperling, den Ozean zu leeren und auszutrocknen. Er begann mit seinem kleinen Schnabel Wasser zu schöpfen und jeder lachte über seine unmögliche Entschlossenheit. Die Nachricht von seinem Vorhaben verbreitete sich rasch. Und schließlich hörte auch Garuda, der gigantische gefiederte Träger Vishnus, davon. Er bekam Mitleid mit seiner kleinen Vogelschwester und so kam er persönlich herbeigeflogen. Als er die Entschlossenheit des kleinen Sperlings sah, war sehr erfreut und versprach ihm zu helfen. Garuda befahl dem Ozean, die Eier zurückzugeben und drohte, andernfalls selbst die Arbeit des Sperlings zu übernehmen. Der Ozean erschrak sehr und gab die Eier sogleich zurück. So wurde der Sperling durch die Gnade Garudas zufrieden und glücklich. Jetzt erläutert Prabhupada sein eigenes Beispiel über Entschlossenheit. Er sagt, in ähnlicher Weise mag das Praktizieren von Yoga, besonders vom Bhakti-Yoga im Krishna-Bewusstsein, sehr schwierig erscheinen. Manchmal denkt man das, ach so schwierig, Mensch, wie soll ich denn das schaffen? Doch wenn man den Prinzipien mit großer Entschlossenheit folgt, wird einem der Herr mit Sicherheit helfen, denn hilf dir selbst, so hilft dir Gott. Haribol. Hier bringt Prabhupada also, spricht Prabhupada zu dem Praktizierenden des Bhakti-Yogas, der manchmal entmutigt ist auf dem Weg. Er sagt ihm, drei Dinge gibt er ihm auf dem Weg. Du musst begeistert sein, ausdauernd und auch Entschlossenheit haben. Und dann gibt er ein sehr ermutigendes Beispiel. Schau dir das Sperlingsweibchen an. Es war auch schwach. Sah auch keine Möglichkeit, aber es tat ein paar entschlossene Schritte mit Ausdauer und Begeisterung und dann kam Garuda und kam, wir hören aus den Puranas, dass Narada Muni, ein großer Devotee, das Sperlingsweibchen beobachtete, kam gerade über die Erde. Trippel die Trappel, schwuppdiwupp und trink ein bisschen, trippel die Trappel, und so war das beschäftigt. Narada Muni dachte sich, das ist far out. Reiste dann weiter und kam dann zu Vishnu. Vishnu fragte ihn, was gibt es irgendwas Besonderes auf dem Erdplaneten? Also sagte Narada Muni, also ich weiß nicht, ob ich es dir erzählen kann. Was mich heute beeindruckt hat, es hat nichts mit Menschen zu tun. Erzähl, sagte Vishnu. Und Narada Muni erzählt, Hare Krishna Markus, wir sprechen gerade über Entschlossenheit und da kommst du rein. Das kann kein Zufall sein. Und Narada Muni sagte, also es lag daran, Also ich sah so ein Sperlingsweibchen, das versuchte einen Ozean auszutrocknen. Das war die Situation. So, Garuda stand neben Vishnu, hatte sich seinen eigenen Gedanken hingegeben. Und als er hörte Sperlingsweibchen, wurde er aufmerksam. Versucht, den Ozean auszutrocknen. Was? Den Ozean auszutrocknen? Narada Muni sagte dann weiter, ja, der Ozean hat ihm die Eier weggenommen und er will sie jetzt zurückhaben und sieht die Möglichkeit nur darin, den Ozean trocken zu legen. Und Vishnu sagte, sehr entschlossen. So wünsche ich mir meine Devotees. Als Garuda das hörte, dachte er scharf nach, schoss nach unten auf den Erdplaneten, schaute sich die Sache an. Für ihn war klar, der Ozean war im Unrecht, er hatte die Eier weggetragen, sprang dazu und drohte dem Ozean, du Sperlingsweibchen, da machst du dich nicht regen. Du hast es ausgelacht, als es dir androhte, dass du ihn austrocknen, aber jetzt werde ich dich austrocknen. Wenn du nicht sofort die Eier hergibst, dann wirst du ein Wunder erleben. Und um seine Aussage zu bekräftigen, nahm er seine kräftigen Flügel, große Schwingen, und fing einfach mal an, so zu machen. Und als er so machte, entwickelte sich ein Sandsturm und es entwickelte sich eine Landzunge in den Ozean hinein. Die kann man jetzt noch beobachten. Die tut jetzt noch einen Teil des indischen Kontinents bilden. Landkartenmäßig kannst du sie sehen. Es liegt bei Amnedabad, also in Gujarat. Puh, sagte der Ozean, das ist also, ja, schon gut, lass mich mal gerade sehen, wo sind denn die Eier, also, nicht, und gab die Eier zurück. Prabhupada tut sich auf diesen Vorfall berufen und hat ihn kurz beschrieben. Nicht so lang, weil das in der Länge ist nicht nötig, sondern hat ganz prinzipiell und essentiell den Punkt gemacht. Er hat aus den Schriften das Essentielle herauskristallisiert, was wichtig ist für seinen Leser, und ihm Hoffnung gemacht. Wenn du selber entschlossen bist, dann wird dir Krishna helfen. Das waren jetzt drei Lesebeispiele. Es ging uns, das erste Lesebeispiel hat gezeigt, was für eine Kraft im Bhagavatam ist. Prabhupads Hauptwerk in der Übersetzung, das was am meisten Wände einnimmt, ist das Bhagavatam. Dann haben wir eben ein Beispiel gelesen, wie Srila Prabhupada tatsächlich seine Leser nicht einfach so in dem Sessel lässt und so weiter, sondern sie tatsächlich zu ihnen persönlich als ein reiner Devotee, der Krishna im Herzen trägt, hingeht und sie wirklich anfeuert, im spirituellen Leben ernsthaft zu werden. Und dann haben wir ein Beispiel gesehen, wo Prabhupada seinen Leser beruhigt, wenn sie sehen, dass sie nicht erfolgreich werden, und ihnen sagt, wie sie Entschlossenheit, wie sie zum Erfolg kommen können, dass sie eine Bemühung unternehmen und dann Krishna selber kommt und hilft. Das waren drei Lesebeispiele. Wir könnten viele Lesebeispiele geben, aber ich möchte das damit abschließen. Diese Dinge, waren drei Lesebeispiele, die euch zeigen, warum Holger Stamm und Tamal Bihari der Yogi begeistert sind. Srila Prabhupada hat in seinem Werk tatsächlich sich selber sozusagen hineingegeben und hat Bücher geschaffen, die einen unglaublichen Inspirationswert haben. Prabhupadas Bücher haben auch einen Informationswert, doch der Hauptbestandteil an Prabhupadas Büchern ist dieser Inspirationswert da drin. Und das ist wichtig. Wir brauchen Tonnen von Inspiration für unser eigenes Leben, und die bedingten Seelen benötigen auch Tonnen von Utsahan. Ut heißt heraus und Saha heißt zusammen mit dem Herrn. Utsahan ist etwas, was uns herausbringt aus dem materiellen Leben und uns zusammenbringt mit der höchsten Persönlichkeit Gottes. Prabhupadas Bücher sind Bücher, die diese Entschlossenheit und diese Inspiration heranbringen. Nun kommt der letzte Punkt. Der letzte Punkt ist, mein Thema war eigentlich der Nektar des Buchverteilens, aber ich wollte erstmal etablieren, was Prabhupadas Bücher sind und was die auslösen in den bedingten Seelen. Und es ist so, dass man nur enthusiastisch sein kann für längere Zeit, wenn man sieht, dass die Bemühungen, die man unternimmt, eine Wirkung haben, etwas auslösen. Etwas auslösen im eigenen spirituellen Leben und etwas auslösen im Leben von anderen. Du kannst ein Buchverteiler dann sein, ein enthusiastischer Buchverteiler, wenn du siehst, dass deine Bemühungen dir selber helfen, Krishna bewusst zu werden und dir und anderen helfen, ebenfalls Krishna bewusst zu werden. Und ich möchte jetzt über diese beiden Dinge sprechen. Gestern lasen wir in den Charanagati-Gebeten einen Punkt, der mich persönlich immer sehr inspiriert hat. Wenn man einen richtigen Service für Krishna macht, dann ist es eigentlich egal, was das Ergebnis ist. Es ist, auch wenn man manchmal nicht so viele Bücher verteilen kann, wenn man sich bemüht hat in einem richtig potenten, powervollen Service für Krishna, ist man inspiriert danach. Krishna erklärt in der Bhagavad Gita über das Buchverteilen, dass ihm kein Mensch lieber ist als derjenige, der dieses geheime Wissen, bezieht sich auf die Gita und andere spirituelle Texte, den Menschen, den gefallenen Menschen in der Welt bringt. Warum ist Krishna so parteilich dem Buchverteil, also sagen wir mal den Verbreitern des spirituellen Wissens gesonnen? Es hat einen bestimmten Grund. Krishna sehnt sich danach, dass die bedingten Seher zu ihm zurückkommen. Krishna hat eine echte Sehnsucht im Herzen. Und er weiß, dass die bedingten Seelen nur zurückkommen, wenn die vedisches Wissen bekommen. Es ist nicht möglich, sagt das Chaitanya Charitamrita, für eine bedingte Seele sein Krishna-Bewusstsein wieder zu erwecken, außer es wird wiederbelebt durch die vedischen Schriften. Man kann nicht einfach so spekulieren über Gottes Bewusstsein. Spekulier. An irgendeinem Punkt muss man das göttliche Wissen bekommen ins Herz. Das ist ganz, ganz wichtig in der Entwicklung des ursprünglichen Gottesbewusstseins. Du kannst nicht in deiner eigenen mentalen Hexenküche Gottesbewusstsein zubereiten. Du brauchst Zutaten, die dir von außen gegeben werden. Mentalen Hexenküche, das Wort finde ich jetzt nicht so geeignet. Ich würde sagen, in deiner eigenen mentalen Brutzelküche. Nicht? Also, ich möchte damit sagen, mit den philosophischen Ansätzen, die wir haben, und die aus dem Gedankenstoff, das wir so haben, gemacht werden, kann man nicht plötzlich was Transzendentales kochen. Es geht nicht. Du brauchst Zutaten, die dir von der spirituellen Welt gegeben sind. Und deswegen sind die vedischen Schriften so absolut wichtig, weil sie plötzlich Informationen von diesem spirituellen Bereich geben und die bedingten Seelen sozusagen spiritualisieren oder Krishnaisieren. Wenn die Leute das dann kriegen, und wir haben ja eben ein paar Beispiele gehört, werden sie echt inspiriert, über Wissen über Krishna und die spirituelle Welt zu bekommen. Ja, so. Wer diesen Service dann ausübt, also ein Service, der Krishna sehr lieb ist, braucht gar nicht so erfolgreich zu sein oder unerfolgreich zu sein. Das ist nicht die erste Betrachtung bei dieser Sache. Natürlich wollen wir viele Bücher verteilen, das ist ganz klar. Aber auch wenn das manchmal nicht gelingt, einfach dadurch, dass man diesen Servizio tut, diesen Dienst für Krishna ausübt, wird was geschehen. Wird es ein bisschen spät oder ein bisschen intensiv? Oh, alles Gute. Nimm doch noch ein bisschen was zu essen mit. In der Küche, nicht? Gut, Hare Krishna. So, das ist also ein wichtiger Service, den wir tun können. Und wenn wir uns damit in Kontakt bringen, sind wir blissvoll. Ich hatte gestern gesagt, ich bin leider nicht so ein guter Buchverteiler, was das Ergebnis betrifft. Ich war sehr stetig jeden Tag raus und dann von morgens bis abends. Und es ging so raus, würde euch so sagen, ehrlich gesagt, an meinen guten Tagen waren es 28 Bücher. Hm? Habe ich mir zufällig gemerkt. Das war damals so der gehobene Durchschnitt. Wir waren noch nicht so, wir haben das noch nicht so rausgehabt. Wir waren auch gekleidet in also unmögliche Dotis, die viel zu kurz waren, weil wir so arm waren und wir sahen ein bisschen zerrupft aus, aber wir hatten gute Intentionen, nicht? Und ich weiß, aber manchmal ging es gar nicht. Also bestimmten Rheine zum Beispiel. Rheine ist eine Arbeiterstadt in und irgendwie habe ich es nicht gelernt, die Schwingung zu erreichen von diesen Menschen. Und das war immer, also immer direkt nebenbei. Was meinst du? Ja, habe ich doch jetzt schon zweimal gesagt. Das sind hochinteressante Bücher. Es gab da keine, es kam nicht zusammen. Nicht? Und das war sicherlich mein Fehler. Und da kann ich mich deutlich daran erinnern, dass man manchmal einfach nur 7,5 Bücher verteilt hat. Ein halb war, weil ein Buch gestohlen worden war. Das zählte nur halb. Ne? Und auf diese Weise war also, ja, das war so die Situation. Aber ich kann mich deutlich noch dran erinnern, auch wenn ich manchmal nicht mit den super Ergebnissen zurückkam. Die Devotees waren immer gütig zu mir, haben immer gesagt, nun erstmal ein paar Datteln und trinken eine heiße Milch dazu. Das kommt schon klar, Krishna akzeptiert die Bemühung. Und ich spürte dann, als ich noch ein bisschen gelesen habe, um meinen Geist wieder zu beruhigen und dann auf die Bretter ging, also wir haben im Wagen geschlafen, wie ihr auch, nicht? Und sie dann auf die Bretter ging, da haben wir dann ja gemerkt, die Welt ist in Ordnung, denn ich habe versucht, Krishna zu dienen. Kennt ihr dieses Gefühl? Ich habe versucht, und man hat sich irgendwie angenommen gefühlt von Krishna. Weil das ist so ein echter Service für Krishna. Krishna sagt ja in der Gita, kein Diener ist mir lieber als der das tut. Deswegen ist es, und es ist nicht einfach nur bloße eine Begeisterungsrede, die ich schmettern möchte. Natürlich versuche ich auch was Begeisterndes zu sagen, aber es stimmt tatsächlich, diese Bücher haben eben eine Wirkung. Nicht? Die sind die Worte eines reinen Gottgeweihten und die erreichen die bedingten Seelen. Deswegen sollte jeder versuchen, in der Sankirtan-Party mitzugehen. Das ist eine Erfahrung, die wirklich jeder tun sollte. Auch der junge Bhakta, die junge Bhaktin, der ältere Devotee, sollte Bücher versuchen rauszugeben und in Verbindung bleiben mit diesem Service. Wir mögen so über die Jahre uns Gedanken machen, wie wir den Service optimieren können. Und wir, da ist jetzt eine große, gute Konferenz, Buchverteilungskonferenz, wo man auch kommen kann, wo so über neue Arten der Bücher auch diskutiert wird und alles Mögliche diskutiert wird, so im Umfeld mit Devotees, die sich da viele Gedanken gemacht haben. Nicht? Aber was unter dem Strich rauskommen wird, ist, wir müssen Bücher verteilen. Das ist jetzt schon klar. Denn das ist eine klare Angelegenheit. Die Sache steht fest. Krishna sagt, kein Servant ist mir lieber. Und Prabhupadas Bücher haben halt diese besondere Shakti in sich. Das sind nicht einfach nur Infobücher, sondern Transfobücher. Nicht? Transformationsbücher. Nicht? Und Inspirationsbücher. Nicht Info, sondern Inspo-Bücher, nicht Inspirationsbücher. Ja, das ist ganz wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen in unserem Leben. Dieser Service ist absolut. Also das Ergebnis variiert. Manchmal ist man gut und hat verteilen viele und viele. Krishna schickt einem also Bücher. Ich weiß noch, ich hatte mal einen Assistenten, der gar nicht sehr überzeugt von der Buchverteilung war, aber weil er mein Assistent war und mich rumfuhr und da eben dieser Marathon kam und ich also darauf bestand, dass er auch rausging, hat er das dann gemacht. Und ich kann mich noch deutlich daran erinnern, der wollte absolut nicht. Der war wirklich so ein richtig so Rajagun-Bruder, nicht? Der also, der, und Und wir haben so gescherzt und ich habe gesagt, du, wenn ich das schaffe, ich bin tausendmal untalentierter als du, dann musst du das auch machen, zeig mal was. Ich habe ihn so versucht zu motivieren und er ist dann auch rausgegangen. Und ja, wenn man es nicht will, dann passiert auch nicht viel. Man muss es schon wollen, normalerweise. Aber an diesem Tag geschah was. Und zwar hatte der Mann, warte mal, er traf denn so einen Mann und er fragte ihn, ob er Rohini Sutta kennen würde. Rohini Sutta Prabhu. Zuerst hat mein Assistent gesagt, also, warum? Weil er dachte, oh no, jetzt will der wahrscheinlich seine Bücher zurückgeben. Er hat Rohini Sutta Prabhu so ihm so einen Haufen Bücher verteilt und dann hat er irgendwie rausgekriegt von so einer Karte, der wusste jedenfalls den Namen, das ist jetzt Rohini Sutta Prabhu. Rohini Sutta hatte so eine Visitenkarte, BBT-Visitenkarte. Und dann muss ich die jetzt nehmen, nicht, dass ich habe schon gar kein Buch verteilt, aber jetzt muss ich die zurücknehmen, da habe ich 10 Minusbücher, sozusagen. Und also rumgedrückt, warum? Ja, mir haben die Bücher so gut gefallen, die der verteilt hat, und ich möchte jetzt 80 haben, um die in meinem Freundeskreis zu verteilen. Ich habe 40 Freunde und jeder kriegt 2 Krishna-Bücher. Nummer 1 und Nummer 2. Der hat 80 Bücher verteilt. Und ich kam dann abends also richtig, also wie nach einem 80-stündigen Kirtan kam ich zurück, also richtig, aber total blissvoll. Und ich hatte 10 Bücher verteilt, 10 ganze Bücher, nicht 10,5 oder 9,5, sondern 10 Bücher. Und war also total, ich hatte jetzt keine Erfahrung und war total im Bliss, dass es gegangen war. Und kann mich deutlich daran erinnern, wie der sagte, wie viel hast du denn verteilt? 10 ganze Bücher. Oh, sagt er, weißt du, wie viel ich verteilt habe? Er hat das gesagt. Ne? Also es passieren auch viele Wunder. Wenn ihr ein bisschen abenteuerlich geneigt seid und nicht ein Düsterling seid von der Natur her, nicht, dann erlebt was auf Sankirtan. Ich will euch aber jetzt zum Schluss noch was ganz Ehrliches sagen. Jeder ältere Devotee, der Buchverteilung gemacht hat, also wie 5 bis 6 Jahre, ich weiß nicht mehr genau, auf Buchverteilung, also aufs Fulltime-Book verteilen, das heißt von morgens bis abends. Dann später habe ich übersetzt und dann am Wochenende verteilt und so weiter. Jeder Devotee, wie wir das sind, wenn wir vor euch sitzen und Lectures geben über den Nektar der Buchverteilung, ich will da mal ganz ehrlich drüber sprechen, Prabhus. Es ist bei mir so, dass ich immer, wenn ich das tue, so ein kleines Schuldgefühl habe. Es gibt so 2 Gründe für dieses Schuldgefühl. Das eine ist, ich weiß, dass es ein anstrengender Service ist. Da ist kein, das braucht man nicht zu beschönigen und verschweigen. Das ist ein anstrengender Service. Gut, wenn es gut geht, ist das einfach Ekstase und man ist wie, als wenn man in so einen Strom hineinfällt und die gehen einfach raus und man, was, schon wieder ein Buch, willst du, ja gerne. Also das geht dann so, das ist, aber es dauert manchmal ein bisschen, um auf diese Ebene zu kommen. So die erste halbe Stunde muss man sich also, und das hat einen Grund. Ein wichtiges Prinzip für spirituelles Leben ist Sadhu Sangha. Und diese Leute sind höchstens zukünftige Sadhus, nicht? Aber im Augenblick noch nicht auf der Ebene von sadhu-mäßigen Handeln. Und jeder spirituelle Mensch, der will natürlich am liebsten spirituelle Gemeinschaft. Und diese Leute sind nicht unbedingt spirituelle Gemeinschaft. Gut, wenn man sehr genau schaut, sieht man vielleicht die spirituelle Seele und die Überseele, aber dann ist man schon Mahabhagavat. Manchmal können die einem ganz schön auf die Nerven gehen, diese Leute. Um das mal so ganz einfach hochdeutsch auszudrücken. Nicht? Es ist also eine kleine Überwindung für einen spirituellen Menschen, weil die Ebene ist so verschieden von diesen Leuten. Nicht? Und wir wissen, also die Alten, die wollte ich wissen, das ist eine Entsagung. Ich habe mal gehört, das, was im Ksatya Yuga 10.000 Jahre Entsagung waren, dass das gleiche Ergebnis erreicht man bei einem Tag Sankirtan in Kali Yuga. Habe ich so gehört. Das war damals bei uns im war das so Folklorewissen. Das haben alle Devotees so gesagt. Ich weiß nicht, woher die Aussage kommt. Aber es wird von irgendeinem Vers hergeleitet. Nicht? Also so genau steht es nicht in den Shastras drin, aber es ist abgeleitet, diese Sache. Es ist manchmal eine kleine Entsagung, das muss man sagen. Und so ein älterer Devotee, relativ Situation, dass man Leute trifft, die auf so einem Rock'n'Roll-Fest von 8 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts zu predigen, das ist auch nicht gerade was für Anfänger. Wir wissen diese Entsagung zu schätzen und deswegen hat jeder ältere Devotee einen ganz natürlichen Respekt vor den Sankirtan-Devotees. Er weiß das aus der eigenen Praxis, was das bedeutet. Und der zweite Grund, weswegen ich ein wenig zurückhaltend bin, ist einfach, dass mir persönlich als Individuum sehr, sehr klar ist, dass das ein Service ist, der Prabhupada sehr, sehr zufriedenstellt. Prabhupada ist mein spiritueller Meister. Prabhupada hat das in ganz vielen Briefen ausgedrückt, dass ihm das unglaublich lieb ist. Sogar zum Schluss, also als er sich vorbereitet hat, den Körper aufzugeben, war Prabhupada dort schon in der liegenden Haltung und wenn immer er die Sankirtan-Ergebnisse hörte, wie viele Bücher verteilt wurden, hier und da in Amerika, Deutschland, Schweiz, überall, dann war Prabhupada unglaublich begeistert. Er sagte, das gibt ihm Leben, diese Information, dass die Bücher rausgehen. Und das weiß ich als Schüler von Prabhupada, das habe ich oft miterlebt. Buchproduktion und Buchverteilung. Prabhupada hat gesagt, wenn immer ein neues Buch von mir rauskommt, habe ich das Gefühl, ich habe ein Imperium bezwungen. Nicht? Also so einen Sieg erlangt. Das sind ganz eindeutige Aussagen. Da gibt es auch nichts rumzudeuten. Das ist ganz, ganz klar. Das ist, Prabhupada kann man sehr leicht und sehr, sagen wir, zufriedenstellen durch diese Buchverteilung. Nicht? Und deswegen, weil mein Service ein Predigerservice ist und ich nicht jetzt also natürlich gibt man mal Bücher raus und Bücher hin und so weiter, aber man weiß einfach, man hat einen unglaublichen Respekt vor allen, die das machen, weil man weiß, die stellen Prabhupada zufrieden, das ist sehr klar. So, deswegen, wenn ich hier sitze und versuche, etwas Inspirierendes zu sagen, dann bin ich mir sehr wohl darüber bewusst, dass kann sicherlich andere Lectures sehr enthusiastisch geben und vielleicht, wenn ich mich gut vorbereitet habe, kann ich da ein bisschen Struktur reinbringen und so weiter. Sind auch nicht besonders gut, aber wenn es dazu kommt, eine Buchverteilungslecture zu geben, dann weiß ich, dass hier muss ich sehr bescheiden werden an diesem Punkt. Und ich wollte es einfach mal klar machen, warum ich denke, so aus ganz persönlicher Sicht, das ist ein ganz individuelles Statement, warum dieser Service sehr, warum die Devotees, die diesen Service tun, unseren Respekt, also und insbesondere meinen Respekt verdienen, weil sie viel Entsagung für Krishna tun und man wird sehr schnell fortgeschritten dadurch. Und der zweite Grund ist, weil sie Srila Prabhupada sehr zufriedenstellen damit. Nicht? Das ist etwas, wovor man sehr Respekt haben kann. Ich wollte nicht versäumen, euch das einfach mal zu präsentieren. Ich finde, es ist wichtig, dass man ehrlich aus dem Herzen heraus spricht, was man so empfindet bei bestimmten Themen. Gut, darf ich eine kleine Zusammenfassung geben und dann abtreten? Es ging mir darum, zu zeigen, dass Prabhupadas Bücher eine Wirkung haben bei ganz unterschiedlichen Menschen. Es ging darum zu zeigen, das zu beweisen und zu sagen, wieso, mit ein paar Textstellen, wo Srila Prabhupada selber gesprochen hat oder wir seine Bücher selber gelesen haben. Und es ging mir zum Schluss darum, warum es eben so besonders ist, auf Sankirtan zu gehen, weil man damit einen Service tut, der Krishna sehr lieb ist und der seinem reinen Gottgeweihten sehr lieb ist. Das waren die drei Punkte dieser kleinen Präsentation. Vielen herzlichen Dank, dass ihr so aufmerksam zugehört habt. Jetzt sind wir ein bisschen begierig, Bhakti Charu Maharaj zu hören. Murali, möchtest du vielleicht, oder weißt du, wie Maharaj eingestellt ist? Kommt er gleich? Kommt er? Hast du ihn informiert, dass ich ans Ende meines Lateins geraten bin? Wie bitte? Sag ihm doch nochmal, ich bin jetzt mundstill. Nicht? Und wir warten auf ihn. Sind doch irgendwelche, das heißt aber, wenn er dann reinkommt, werde ich auch gleich weggehen. Sind irgendwelche Fragen, die ihr habt zu diesen Themen oder anderen Themen? Ja, mein Geheimnis war das eben zum Schluss. Meine ganz persönliche Einstellung dazu. Dass ich sehr viel Respekt vor den Service habe, aus diesen beiden Gründen. Ich habe das noch nie so gesagt, aber ich habe mich wirklich gefragt, wenn immer ich so Sangetan-Devotees sehe oder in ihrer Gemeinschaft bin, beim Kirtan ist es so, dass man natürlich ordentlich versucht mitzukirtan und so weiter, aber wenn man in so ist, dann erfüllt mich eine seltsame Schüchternheit und Scheue. Das habt ihr vielleicht schon gemerkt und das ist der Grund. Ja, warte, Mangelmeier. Ja? Ja, stimmt, keine Heizung. Ich muss mal mitkommen. Und bei also Pizzaofen gibt es auch bei manchen. Ja. Also, ja. Unglaublich schwer vorzustellen. Wie soll das funktionieren? Funktioniert, ja. Ja. Gut, ja, schön. Vielen herzlichen Dank für die Ermutigung. Aber ich weiß schon, gut. So schlimm war das auch. Also, wir waren aus harten Kern. Hier kommt jetzt Maharaj. Maharaj, it's a very nectarian assembly.
No, I have just finished.
Honestly.
You should have finished, no? I want to listen so that I get the key. Right?
Maharaj is very determined. Yes, but we can certainly speak in English. Mangalmaya Prabhu was talking a little bit about Krishna. He was talking a little bit about let me say it like this. I was explaining why, when it comes to talking to the Sankirtan devotees, I feel a natural respect which goes almost into a shyness, a feeling which I do not have when I give lectures. I was very enthusiastic to talk about Krishna conscious subjects. I wanted to explain the devotees why this is so. It is so because every Vaishnava respects a devotee who does austerity in his service, and the Sankirtan devotees do that by meeting people who are not really on a spiritual level, who are just very much sometimes below that level, and who are just so far away, and they have to somehow approach these people and give them Prabhupada's books. That's the first reason. And the second reason is that every devotee and also we older devotees, we know how much Srila Prabhupada appreciated when he heard when the books were distributed. He even in his last days, he would say he would listen very intently to the Sankirtan scores and so on. So these two reasons make every older devotee just very respectful, and we feel all like, oh, you do so wonderful, and we feel this natural respect and appreciation. So Mangamaya, being very humble, said, in the old days it was really austere. You had to take showers out in the cold, and the water was not warm like it is nowadays, but you would have to break the ice to get the cold water, and then the people were subjects like reincarnation and vegetarianism were just totally out of the usual thought stream of the German people or the Swiss people, but now people are interested and they want to ask. So don't be so shy. Don't feel like this, that we do so much austerity and you don't do that austerity. He said, you should go into Sankirtan van and see, we can make a pizza in there. We are so advanced with our Sankirtan van technology and so on. So that was where our discussion was. But we all felt we were very happy that you come, and I want to now give you that seat and listen, because in 1 hour and 10 minutes the Gaura Arati will start, so we cannot waste any more time with me here. So please, Maharaj, Hare Krishna.
Om Agyanati Mirandhasya Gyananjana Shalakaya Chukshurun Militang Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamaiham Dadati Swapadantikam Bancha Kalpatarubhascha Kripashindhu Bhayevacha Patitanam Pavanibho Vaishnavibho Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivarshadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Actually, I do hesitate to speak in front of the Sankirtan devotees, because I feel very, very unqualified, because I hardly did any Sankirtan book distribution. When I joined, few times I went out distributing books, but then I became involved in direct service of Srila Prabhupada, and Prabhupada gave me the service to translate his books, and And due to that, whenever I got time, I was rather translating than distributing. But since I was translating, inspiration I developed is I always wanted to see that the books go out. But nowadays I feel that that's rather selfish. Like as Maharshat Sachinandan Maharaj was telling, that you go out and take the austerities to distribute the books, and it's very easy to kind of sit on a high seat and say, push on distributing, and but you yourself don't go out to distribute. But whatever little experiences I have, I had one very wonderful realization, that is, Sankirtan, like spiritual life, is frightening in the beginning, but nectarian when you plunge into it. Like spiritual life, you feel that, oh, should I become a devotee? Should I shave my head? Should I move into the temple? There are so many fears and so many apprehensions. But once you do that, then you like it so much that you can't give it up. And I don't know about the West, but in India, where I had my Sankirtan experiences, I had the practical realization that when you go to people with the books, they like it. They appreciate it. They receive you with open arms. And how is it in the West? People are nice everywhere, actually. They're very nice. And actually Krishna also sends nice people. Sometimes you come across some not so nice people also. But you come across nice people too. Like I remember once a godbrother of ours, Pragosh Prabhu, told me, he was telling me about his experiences about Sankirtan, how Sankirtan actually makes one humble. Like once he was distributing books, and as he approached somebody, the man was so disgusted with him, he just spat on his face. And Pragosh is quite a strong person, so his immediate impulse was to just punch the person on the face. But he felt that he shouldn't do that, and he just pulled out his handkerchief and wiped his face and walked away from there. Now, this is actually Krishna's arrangement, that you go to give them the most precious gift, the most relishable transcendental nectar, but they don't want it. They react, instead of appreciating you, they react towards you in disgust. But what do? You just tolerate it and carry on distributing. This is how Chaitanya Mahaprabhu's devotees are. They will undergo all kinds of difficulties to distribute Krishna prema. And Chaitanya Mahaprabhu will make all kinds of arrangements. Like through the difficulties, wonderful spiritual achievements will be achieved. Like probably you know the story of the first Sankirtan devotee, Srinivas Acharya, Narottam Das Thakur and Sa Shyamananda Prabhu. Should I repeat it or? Yeah? You won't get bored, yeah? See, Chaitanya Mahaprabhu asked the Goswamis to write books. Chaitanya Mahaprabhu came, and Mahaprabhu actually gave something very revolutionary. Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan movement is the biggest revolution in the spiritual world. How? Because prior to Chaitanya Mahaprabhu, the spiritual life was completely different. Like, for example, spiritual knowledge was kept as a secret. It was unless one was qualified, one didn't have access to it. If an unqualified person approached the scriptures, then the Manu Samhita said that he should be severely punished. You know what is the injunction of Manu Samhita if an unqualified person or a Sudra approaches the scriptures? Molten lead should be poured in his ears. Molten lead should be poured in his ears. Now, why such injunction? These heavy injunctions are there so that people would not do it. Like there is a saying in the Middle East, some of these Vedic remnants of Manu Samhita are still followed. Like it is said that if somebody steals, then his right hand should be chopped off. Right? If somebody steals, then his right hand should be chopped off. Now, the person may consider that right hand should be chopped off, why is that? But then the question is, did you see anybody in Middle East without his right hand? No. Because when the punishment is so severe, one doesn't dare to commit those kind of activities. So, now, this was the norm. This is the understanding. But Sri Chaitanya Mahaprabhu came and he made the scriptures, or not only the scriptures, the highest understanding of the scriptures available to anyone and everyone. Now, can you imagine what kind of revolution it is? Like, you cannot, what to speak of chant a mantra, you cannot even touch the Vedas if you are not qualified, if you are not a Brahmin. Now, here another point I want to make is that Sudras are not allowed to touch the Vedas. Now, who is a Sudra? And who is a Brahmin? Sudra means a one who is extremely attached to the material nature. He is a Sudra. Therefore, unless one is, when one is extremely attached to material nature, he is not qualified to enter into the spiritual realm. And who is a Brahmana? Brahmana is a person who has studied the spiritual knowledge under the guidance of a qualified teacher. So isn't it natural that one should study under the guidance of a teacher? Can you just take buy a book from the market and master the subject? No. You have to study under the guidance of a qualified teacher. So these are the deeper understanding that if you want to study the Vedas, you must study under the guidance of a teacher. It's not by birth that one becomes a Brahmin. One becomes a Brahmin by being initiated by a bona fide spiritual master. And the bona fide spiritual master can reveal the transcendental knowledge. So in this way, Sri Chaitanya Mahaprabhu revolutionized. One could not have access to mantra. One had to get the mantra from a qualified, bona fide teacher. But Sri Chaitanya Mahaprabhu came and gave the Maha Mantra, which was kept as a secret. Even though people had, Brahmanas had access to the mantras, but they didn't have access to Maha Mantra. It was such a secret. Only a few very special devotees had access to Mahamantra, like Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj got the Mahamantra from Narad Muni. And that also when he was in the womb of his mother. So some rare souls had the access to Mahamantra, otherwise Mahamantra was kept as a secret. But Chaitanya Mahaprabhu came and distributed this Mahamantra to anyone and everyone. Please come and take to Krishna consciousness. Get the Mahamantra. It doesn't matter whether you're Brahmana, whether you're Kshatriya, whether you're Vaishya, whether you're Sudra, or whether you are an Antaja, even lower than a Sudra. Even when you're a Chandala. Chandala is a person who burns dead bodies. And they are considered, that occupation is considered to be the most lowly occupation. Because when you deal with dead bodies, your heart becomes very hard. People who do that, they become very hard-hearted. But Mahaprabhu gave this Mahamantra to even to the Chandalas. And you know who is even worse than a Chandal? The meat eaters. And we can see how this Krishna consciousness and this Mahamantra has been given even to this most degraded living entities. How? That is the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Now Chaitanya Mahaprabhu revolutionized the spiritual process, but it needed a backing, isn't it? Like the scriptural backing. And Sri Chaitanya Mahaprabhu assigned the Goswamis to do the backup. And the Goswamis did that. They analyzed all the scriptures. Nana Shastra Vicharenaika Nipunau Saddharma Sangsthapako Lokanam Hitokarinau Tribhuvane Manno Sarannakaro. Nana Shastra Vicharenaika Nipunau. Sri Chaitanya, the Goswamis of Vrindavan, they consulted different scriptures, various scriptures. And with great expertise, they established the Saddharma, the real religion. And that is the gift of Sri Chaitanya Mahaprabhu. So what Chaitanya Mahaprabhu just gave, it was scripturally established by the Goswamis. If the Goswami literatures were not there, there was no way of recognizing that Chaitanya Mahaprabhu's gift is bona fide. People would have thought, oh, some madman came and said something. Who would care about that? But that mad person is the Supreme Personality of Godhead himself. And he became mad in Krishna prema. Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead, and he actually lost himself. And he started to behave like a madman. Otherwise, he couldn't give this Krishna Prem. If Krishna didn't become mad, he could not give Krishna Prem in this way. And he is the Supreme Personality of Godhead, that's why he can distribute it. He can give it. In this respect, an example is there. I'll give you that example. You see, have you ever heard a beggar all of a sudden becoming a millionaire? We never heard a beggar becoming a millionaire, right? But if a king who has millions of Swiss francs, if he thinks of giving million Swiss francs to a beggar, can he give that? Can he do that? Now, a king can actually invite all the beggars, please come. And he can open his treasury and say, take as much wealth you want. Can a king do that? And if he wants to do that, can anyone stop him? No, no one can stop the king. But a king generally doesn't do that. We never heard of any king doing that. But a king may do a thing like that if he becomes drunk. Isn't it? Because when one becomes drunk, he loses himself completely. So you can imagine a king got drunk and he, in his drunken stupor, he may tell his treasurer to open the treasury and he can call the beggars to come and take all the wealth they want to take. Can the king do that? Now, the King of Kings, the Supreme Personality of Godhead, did become drunk. Assuming the mood of Srimati Radharani, he became lost in Krishna prema. And he decided to just give this love of Krishna, which is so rare, to anyone and everyone. And that is why it is so special that Krishna came assuming the mood of Srimati Radharani. You see, Radharani wants Krishna prem. She is becoming mad for Krishna prem. When Krishna left Vrindavan, she was just crying, "Where is Krishna? Where is Krishna?" She stopped eating, she stopped doing anything, she was just crying and crying. And she became mad. Sometimes she would hallucinate that Krishna is there and she would speak as if Krishna is there. When Uddhav came to Vrindavan, Radharani started to speak to Bumblebee. Let Bumblebee tell Krishna, don't come to me, because I know you. You are the same person. Because the complexion of the bumblebee and the complexion of Krishna is quite similar. So she started to think that the bumblebee is Krishna, and she started to speak to the bumblebee as if she was speaking to Krishna. Now, isn't it a sign of madness? Now, she became mad in Krishna prem. Now, when Krishna came, or we can assume, Radha and Krishna became one. And Radharani has full access to Krishna now. And she is thinking that, I am dying for this Krishna prem. So, let me just give it out to everybody. Anybody come and take it. So that is why Sri Chaitanya Mahaprabhu's appearance is so magnanimous. So Chaitanya Mahaprabhu actually gave the greatest spiritual gift. But he did not have the time or inclination to explain what he was giving. He was just in his transcendental ecstasy. He was just distributing Krishna prem. Please come and take Krishna prem. He was traveling around India and distributing it. Practically, he went door to door and distributed it. But he didn't have the time or inclination to explain what he was giving. So he instructed the Goswamis of Vrindavan, mainly Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Raghunath Das Goswami, Raghunath Bhatta Goswami, Gopal Bhatta Goswami, and Sri Jiva Goswami. And then, later on, there were other Goswamis like Krishnadas Kaviraj Goswami other Goswamis in Vrindavan. They were actually writing. Mainly the six Goswamis, Nana Shastra Vichare Naika Nipunam, with great expertise, they have analyzed various scriptures. And Saddharma Sangsthapako, they established the Saddharma, that is the Dharma that Sri Chaitanya Mahaprabhu established. The ultimate religion is to receive Krishna prema. That is the highest. austerities, penances, performance of yajna, meditation, and so on and so forth, worshipping of the deities, they all ultimately culminate into that one point, the highest point. What is that highest point? The highest point is the love of Godhead. So that's what the Goswamis did. They explained with scriptural evidences that the gift of Sri Chaitanya Mahaprabhu is the highest spiritual perfection. And they wrote volumes after volumes of books. And then Jiva Goswami, who was the youngest of the six Goswamis, the nephew of Rupa Goswami and Sanatan Goswami, Jiva Goswami decided that this book should be sent to Bengal. Because Vrindavan those days was just a forest, and a few Goswamis were just residing there. A few devotees of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu were residing there. And they built the temples, and the temple had a little congregation. So that was Vrindavan. But books are actually meant for preaching. So where the main preaching is going on, the books were needed there. And the eastern part of India is the place which was really cultivating Krishna consciousness at that time. Bengal, Orissa, and part of Bihar, and so on and so forth. So, Sri Chaitanya Mahaprabhu, so Jiva Goswami considered that these books should be sent to Bengal. So they put all the books in a wooden basket. This was arranged by the merchants of Mathura. Some wealthy merchants of Mathura patronized the transporting of the books from Vrindavan to Bengal. And Sri Jiva Goswami made Srinivas Acharya in charge of the, or the custodian of these books to carry. And Srinivas Acharya, along with Narottam Das Thakur and Shyamananda Prabhu, they were carrying the books. Carrying the books in the sense they were going along. They were taking the books, but the books were carried in bullock cart. And a nice basket, a very nice wooden box was made, and all the books were kept in there. And there were some guards also to guard the books. So they traveled from Vrindavan to the border of Bengal and Bihar. So Bihar, in Bihar area, in the border of Bengal and Bihar, there is a place called Vishnupur. So the king of Vishnupur was actually a dacoit. His name was King Hambir. And that king had an astrologer who could actually calculate and figure out how much money one was carrying. So this is how accurate astrology can be. Like, you probably heard that when Sanatan Goswami was traveling from Bengal towards Vrindavan, his servant, quietly, he was carrying 8 gold coins. And at night, Sanatan Goswami was in disguise of a poor man. And the innkeeper treated him very nicely. When he stopped in a inn, in a hotel, the hotel owner treated him very nicely. He said, "Please come, stay with us," and told his servant to give all the facilities to this gentleman. Now, Sanatan Goswami considered why the hotel owner was treating him so nicely. And you know why the hotel owner was treating him so nicely? Because hotel owner also had an astrologer, and he could calculate and found out that this Sanatan Goswami and his servant was carrying 8 gold coins. And he thought that he would kill them at night and take the gold coins. But Sanatan Goswami, who was a minister, he knew the art of human psychology. So he realized that something must be, something unusual must have happened. Otherwise, why should he treat, he's a businessman, he's a hotel keeper, why is he treating me, who is apparently a beggar, so nicely? So he asked his servant whether he had any money with him. So the servant said yes, he had 7 gold coins with him. So Sanatan Goswami said, give me those gold coins. So he took the gold coins, went to the innkeeper and said, I had this money, so please take it. The innkeeper said, yes, I knew that, and that's why actually I invited you to come and stay here, and I actually thought that I would kill you tonight and take those gold coins away from you, but Krishna saved me from committing a very big crime, and I can see that you are a very nice, saintly person, so you take your gold coins. Sanatan Goswami said, no, these gold coins are like serpents. I'm traveling through the forest path, and if I carry this gold coin, then someday you may not kill me, but someday somebody else will kill me. So better you keep the gold coins. But Sanatan Goswami noticed that the innkeeper said that he had 8 gold coins. He knew that he is carrying 8 gold coins. So Sanatan Goswami asked the servant, so do you have any more gold coins? He said, yes, I have one more still. So Sanatan Goswami said, okay, you take that and go back home. Now this is how accurate could be their calculation. They could, and the people would accept that this astrologers had the means or ability to make perfect reading like that. Sanatan Goswami didn't think, probably he made a mistake. It's not 8 actually, he had 7. And what's the difference between 7 and 8? So Sanatan Goswami considered that when he said 8, there must be 8. So similarly, King Hambir had an astrologer, and he could calculate and find out how much money someone was carrying. So this, and accordingly, the king would send his soldiers to plunder the travelers and take away their wealth. So this king was told by the astrologer that from the western side a group is traveling, and they are carrying an inconceivable amount of wealth. So king became very excited, so he called his army and said, go and get this wealth. So at night, when they were asleep, the king's soldiers, the dacoits, stole that box, thinking that that box is what is carrying the wealth. And then the box was brought to the king's palace, and with great expectation, king opened the box, and he found that just the whole thing was filled with palm leaves. Handwritten books on the palm leaves. The king asked the astrologer, what happened? Your calculation never went wrong. Then how come this time it went wrong? Then astrologer sat down and he calculated and he said that whenever I am reading my calculations, it's saying that these boxes are carrying incredible amount of wealth. So they pulled out the books thinking if there is something underneath, and they found the whole box is actually filled with these palm leaves, handwritten palm leaves. So the king actually had some piety, so he kept the box, put all the books in the box, and locked it up, and kept it in his treasury. And The next morning, when Srinivas Acharya, Narottam Das Thakur and Shyamananda Prabhu woke up, they found that the box is missing. And they were completely heartbroken. Because the books that the Goswamis wrote, they're lost. And where will anyone find those writings again? Because this is the only copy, handwritten copy. There was no other copy left. Srinivas Acharya actually thought of entering into fire and give up his life. But others consoled him. He said that, look, if you give up your life, the books are not going to come back. Rather, let's try to find the books. So Srinivas Acharya said, okay, you all go back to Bengal. I will stay back and search for the books. And then Srinivas Acharya started to look for the book.